Verkünde meinem Volk seine bösen Taten und halte Jakob seine Sünden vor. Sie befragen mich täglich und wollen meine Wege kennenlernen. Man könnte es beinahe für ein gerechtes Volk halten, das die Wege seines Gottes nicht verlässt. Sie bitten mich um Entscheidungen im Rechtsstreit und wünschen sich, dass Gott sich naht. Sie fragen, wozu fasten wir, wenn du es nicht siehst? Weshalb quälen wir uns, wenn du uns keine Beachtung schenkst? Begreif doch. Während ihr fastet, geht ihr euren Geschäften nach und übt Druck auf alle eure Arbeiter aus. Während ihr fastet, zankt und streitet ihr und schlagt mit gottloser Faust zu. Ihr fastet zurzeit nicht so, dass ihr eurer Stimme damit im Himmel Gehör verschaffen könntet. Soll das ein Fasten sein, wie ich es liebe? Und soll das bei mir als der Tag gelten, an dem sich ein Mensch selbst erniedrigt? Ihr senkt den Kopf wie ein Grashalm. Dazu kleidet ihr euch in Sack und Asche. Nennt ihr das Fasten? Glaubt ihr, dass so ein Tag dem Herrn angenehm sein könnte? Fasten, wie ich es liebe, sieht doch vielmehr so aus. Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei. Zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlosen Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten, hier bin ich. Entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte. Lass die höhnischen Fingerzeichen und das Trügerische reden. Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Dann wird dich der Herr beständig leiten und dir selbst in Dürrezeiten innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Deine Leute werden die Ruinen aus alter Zeit wieder aufbauen. Die Grundmauern vieler vergangener Generationen werdet ihr wieder errichten. Dann wird man euch folgendermaßen nennen: Die, die Risse ausbessern und die Straßen erneuern, um sie bewohnbar zu machen. Tut an meinem heiligen Tag, dem Sabbat, nicht, was ihr wollt, sondern erlebt ihn als Wonne und ehrt den heiligen Tag des Herrn. Ehrt ihn, verfolgt nicht eure eigenen Interessen, geht nicht euren Geschäften nach und spart euch leeres Geschwätz. Dann wird der Herr eure Freude sein. Ich lasse euch über die Höhen der Erde gehen und euch das Erbe Jakobs, eures Vorfahren, genießen. Ich, der Herr, habe gesprochen. Amen.
Danke, Jannik. Ich werde eben mit uns beten. Vater, du siehst, wir sind am Ende eines Jahres angekommen. Wir sind am ersten Advent und wir brauchen deine Gegenwart in unserer Mitte. Wir suchen dich. Wir tun das, was die Israeliten hier in diesem Text auch tun. Und wir tun das mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft, mit Geist und Körper. Und ich bete einfach, dass du uns hilfst, diese Serie, die uns ganzheitlich herausfordert über Fasten, so abzuschließen, dass es lange hinterher klingt und nachträgt und nicht nur in unseren Herzen was verändert, sondern auch unsere Hände befähigt, Dinge anders zu tun. In deinem Namen, Jesus. Amen. Wer von euch hat die letzten 4 Wochen Fasten mal ausprobiert? 12. Irgendjemand 36 Stunden? Doch? 1, 2? Was ist dir dabei aufgefallen? Was ist als erstes in dir hochgekommen? Okay, Hunger, klar. Vielleicht sind Sorgen hochgekommen. Vielleicht Nervosität. Frust. Ärger. Vielleicht hast du geklagt und Gott angeklagt. Vielleicht ist dir Trauer in deinem Leben bewusst geworden, wo du gar nicht richtig trauern konntest. Aber vielleicht warst du wie ich einfach hangry, hungrig und verärgert. Nicht jedes Mal, keine Sorge, aber hin und wieder. Für mich ist es einfach, Frühstück ausfallen zu lassen. Also ich werde erst so gegen 11 Uhr richtig hungrig. Ich bin so ein Brunch-Typ, das ist meine Zeit. Vorher brauche ich nichts zu essen. Aber dann so zur Mittagszeit, dann merke ich so, okay, jetzt hätte ich gerne langsam was für meinen Magen. Aber am härtesten ist es für mich zwischen 16 und 19 Uhr. Das ist die Zeit, wo ich meine Kinder aus der Kita und aus der Schule abhole und dann weiß, dass ich gleich Essen kochen werde. Und je nachdem, wie der Tag gelaufen ist, merke ich, dass Frust hochkommt. So, ich bin schon hungrig, aber dann kommt der Frust und der Ärger hoch und ich werde unruhig. Und ich muss aufpassen, dass ich das dann nicht an den Menschen auslasse, die ich am meisten liebe. Und wenn ich dann vor den Töpfen stehe, für sie koche und ich weiß, gleich werde ich mit ihnen am Tisch sitzen und zusehen, wie sie essen, das ist richtig hart. Ich weiß, wenn du alleine wohnst, ist es nicht so das Problem, weil dann bist du sowieso alleine und sitzt nicht am Tisch vor etwas, was du essen könntest. Aber ich habe mich entschieden, dass ich koche, das ist schon schwierig, du stehst vor den Töpfen, du weißt, ist es nicht. Und dann sitzt du am Tisch mit deinen Kindern und die essen. Und meistens essen sie das gerne, nicht immer. Und du selber kannst nicht essen. Und das ist auch das Erste, was mir vor bald 3 Monaten aufgefallen ist. Dass meine Herzenshaltung, meine Beziehung, meine Solidarität zu den Menschen, die hungern, leiden, arm sind, sich veränderte. Auf einmal spürbar wurde. Denn ich hatte mich entschieden zu hungern. Aber viele in dieser Welt können das schlicht und einfach nicht. Wir können uns entscheiden, bewusst zu hungern, zu verzichten, aber viele in dieser Welt können das einfach nicht. Und dank der sozialen Medien oder der generellen Medien, der Billboards und was es alles gibt, können sich auch die Ärmsten der Armen nicht gänzlich dem Ganzen entziehen. Und so kommt es mir vor, sitzen sie oft am Tisch mit uns und schauen darauf, was wir alles konsumieren, essen, wie wir uns den Magen füllen, die Taschen füllen, die Wohnung füllen. Die, die nicht die Wahl haben zu hungern, so wie ich einmal die Woche. Und ja, auch unter uns gibt es Menschen, die in Deutschland an der Armutsgrenze leben. Und das ist nicht leicht und diese Sorgen möchte ich auch keineswegs ignorieren. 2021 rechneten wir in Deutschland 38 Millionen Menschen an der Armutsgrenze. Das sind 16,6%. Jede sechste Person in Deutschland bangt um das Notwendigste. Und hier mal ein paar konkrete Zahlen. Eine Person, also ein Personenhaushalt, eine Person, die alleine wohnt, nicht in der WG, lebt an der Armutsgrenze in Deutschland mit 1074 Euro. 2-Personen-Haushalt 1611 Euro. 2 Erwachsene und 2 Kinder unter 14 bei 2255 Euro netto an der Armutsgrenze oder darunter. So wird das gerechnet. Das war 2021. Reich ist in Deutschland 1-Personen-Haushalt mit 3418 Euro, 2-Personen-Haushalt mit 5127 Euro und 2 Erwachsene mit 2 Kindern unter 14 mit 7412 Euro. Die meisten von uns sind vermutlich irgendwo dazwischen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wir als Paar ohne Kinder haben auch schon an dieser Armutsgrenze gelebt. Und umso wichtiger ist es für mich, dass unsere Kinder lernen, dankbar zu sein. Meine Kinder haben aktuell noch nicht so die Tischmanieren. Das liegt vielleicht auch daran, dass mein Mann Inder ist und in Indien mit Händen gegessen wird. Ich Das heißt, jetzt einfach zurück, wenn ich nicht rückfahren will. Unsere Kinder müssen Tischmanieren lernen. Aber es fängt damit an, dass wir am Tisch sitzen und einfach dankbar sein wollen. Und das bedeutet manchmal, dass ich sie stoppen muss, weil sie schon nach dem Essen greifen. Und ich sage, nein, wir halten jetzt inne und wir wollen danken. Wir wollen dankbar sein für das, was auf dem Tisch ist. Und so vieles mehr, was in unserem Leben gerade gut läuft. Aber da die Kosten gerade überall steigen, spüren wir alle, dass das, was wir gerade haben, nicht mehr für alles wie vorher reicht. Außer unser Gehalt nimmt entsprechend zu, was es ja für die meisten nicht tut. Hinzu kommen die politischen Herausforderungen, die Inflation, die steigenden Lebenskosten, der angebrochene Winter mit seiner Kälte tut gerade fast allen von uns weh. Und vermutlich ist das nicht das Ende. Ich habe letzte Woche mit meinem Vater telefoniert, der ist auch Theologe, und ich habe mir den Text Jesaja 58 angeschaut mit ihm, weil ich einfach ein paar Fragen hatte. Und mein Vater meinte dann irgendwann, Lotte, das ist noch nicht das Ende. Das wird noch härter. Und zwar im Januar, Februar, wenn Weihnachten vorbei ist und wenn es einfach nur noch kalt ist. Also umso besser, dass wir jetzt vor Weihnachten darüber sprechen und unsere Herzen nicht verschließen, offen halten oder wieder neu öffnen für die Menschen unter uns und in dieser Welt, die unter der Armutsgrenze leben und die meisten vermutlich schon eine ganze Weile. Was hat also Jesaja 58 mit uns heute zu tun? Mit Fasten zu tun? Sagt der Prophet Jesaja hier nicht sogar, dass Fasten für eine bestimmte Zeit nicht zu essen und oder zu trinken komplett unsinnig ist? Wir es auch einfach sein lassen könnten? Denn was wir am Anfang lesen, ist, dass die Israeliten zu der Zeit regelmäßig fasteten. Und nicht nur das, sie, die Israeliten, befragen mich täglich und wollen meine Wege kennenlernen. Man könnte es beinahe für ein gerechtes Volk halten, das die Wege seines Gottes nicht verlässt. Sie bitten mich um Entscheidungen im Rechtsstreit und wünschen sich, dass Gott sich naht. Das sind alles ganz normale Bitten, wenn man mit Gott unterwegs ist. Nur scheinbar scheint Gott das in diesem Kontext so gar nicht zu gefallen. Das Suchen, das ihn befragen, das Beten, das Fasten. Er prangert das förmlich sogar an. Was ist das eigentliche Problem hier? Gott hat hier genug von einer selbstzentrierten, egozentrischen Glaubenskultur. Einem Volk, das Gott nachfolgt, an ihm glaubt, ihn sucht, einer Kirche, die behauptet, Gott zu lieben und ihn zu suchen, aber nicht an den Nöten der Menschen um sie herum interessiert ist. Schlimmer noch, während sie Gott suchen, beten und fasten, unterdrücken sie dabei andere. Selbstzentrierter Glaube ist für Gott zum Kotzen. Sinnlos. Leer, kraftlos. Und Gott antwortet, aber anders, als die Israeliten es sich erhofft hatten. Das Volk Gottes tat ironischerweise genau das, was wir uns in den letzten 11 Monaten beigebracht haben. Sie beteten, sie hielten den Sabbat, sie fasteten für sich selbst, suchten Gott. Und doch erkennen sie nicht, worum es Gott im Eigentlichen geht. Das Volk Gottes, das Gott selbst aus der Gefangenschaft in Israel befreit hatte, die vom Pharao weggekommen sind, der sie unterdrückt und versklavt hatte, tut jetzt genau das Gegenteil. Sie unterdrücken und versklaven andere. Und das geht Gott sowas von gegen den Strich. Sie nutzen andere aus, während sie fasten. Sie lassen andere für sich arbeiten, während sie den Sabbat halten. Und sie streiten miteinander, während sie beten. Und wenn man Jesaja 58 liest, so wie Janik gerade, und ich ermutige euch, den Text einmal diese Woche ganz langsam durchzukauen, und wir werden das in unseren Live-Gruppen auch noch tun. Wenn man Jesaja 58 liest, dann könnte man auf den ersten Blick meinen, dass Jesaja hier Fasten neu definiert. Weg von der Nahrungsabstinenz hin zur sozialen Gerechtigkeit. Aber die Frage, ob das Fasten durch den Ersatz für soziale Gerechtigkeit ersetzt wird, geht auch am Kern des Textes vorbei. Also was ist es nun? Fasten oder soziale Gerechtigkeit? Oder beides? Und was ist überhaupt soziale Gerechtigkeit in diesem Kontext? Fakt ist, es gibt eine direkte Verbindung zwischen unserer Liebe zu Gott nach oben und unserer Liebe zueinander und zu anderen. Gott lieben, Menschen lieben. Beides. Das gehört zusammen, das geht Hand in Hand. Fasten tut zuerst einmal unser eigenes Herz offenbaren. Es zeigt uns, was unser eigenes Problem ist. Fasten lässt unser Fleisch verhungern und nährt unseren Geist. Teil 1 vor 4 Wochen. Fasten zeigt uns, was in uns drin am Faulen, am Verwesen ist und was raus muss, wo wir Heilung brauchen. Und führt uns hoffentlich dann auch ins Gebet. Fasten, um zu beten. Für uns selbst, aber auch für andere. Teil 2. Und Fasten ist auch Solidarität mit den Armen. Fasten, so könnte man sagen, ist das Empfinden des Gläubigen für und mit den Armen. Das Fasten verkörpert die Haltung Gottes gegenüber den Armen und mit den Armen. Fasten ist also leibliche Armut. Body Poverty. Als Antwort auf die Ungerechtigkeit in unserer Welt. Und beim Empfinden darf es ja nicht bleiben, oh, du tust mir ja so leid. Ach, das ist ja echt unangenehm, dass du hungerst. Ach Mensch, schade. Nein, dabei darf es nicht bleiben beim Empfinden, denn dann wäre unser Fasten und unser Beten genauso leer wie das vom Volk Israel zu Zeiten von Jesaja. Also, wonach sehnt sich Gottes Herz? Wie sieht ein gerechtes Fasten aus? Und was war es damals zur Zeit Jesaja und was wäre es heute? Ich lese noch mal einen Teil des Textes vor aus einer anderen Übersetzung. Das ist die Art von Fastentag, die ich will. Die Ketten der Ungerechtigkeit sprengen, die Ausbeutung am Arbeitsplatz beseitigen, die Unterdrückten befreien, die Schulden erlassen. Was mich interessiert ist, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt, die Obdachlosen oder heimatlosen Armen in eure Häuser einladet, die zitternden, schlecht gekleideten Menschen bekleidet und für eure eigenen Familien da seid. Wisst ihr, zur Zeit Jesaja gab es keine Sozialversicherung. Es gab keine Krankenversicherung. Es gab kein Hartz IV oder Bürgergeld. Frauen arbeiteten meist überhaupt nicht und wenn sie dann geschieden wurden oder die Männer starben, dann landeten sie, sofern sie keine Kinder hatten, die sich um sie sorgten, auf der Straße in kompletter Armut. Und auch deswegen ist es Gott so wichtig, dass wir uns konkret um Witwen und Waisen kümmern. Durch die Bibel hinweg, vom Alten Testament bis ins Neue Testament, legt Gott seinen Fokus auf Gerechtigkeit für Witwen und Waisen. Ich habe euch ein paar Texte mitgebracht. 5. Mose 10. Der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter und der Herr aller Herren. Er ist der große Gott, mächtig und ehrfurchtgebietend, unparteiisch und unbestechlich. Er verhilft Witwen und Waisen zu ihrem Recht. Er liebt die Ausländer und gibt ihnen Nahrung und Kleidung. Auch ihr sollt die Ausländer lieben, denn ihr wart selbst einmal Ausländer in Ägypten. Psalm 68. Singt zu Gottes Ehre und lobt seinen Namen. Lobt den, der durch die Wüste reitet. Herr ist sein Name, freut euch in seiner Gegenwart. Vater der Waisen und Helfer der Witwen. Das ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Gott gibt dem Einsamen ein Zuhause. Er befreit die Gefangenen und schenkt ihnen Freude. Wer sich aber gegen ihn auflehnt, für den hält er Hunger und Not bereit. Sahaja 7. Fügt den Witwen und Waisen, Fremden und Armen kein Unrecht zu. Und schmiedet keine bösen Pläne gegeneinander. Und noch ein Text aus dem Neuen Testament, Jakobus 1. Wenn ihr behauptet, Gott zu dienen, aber eure Zunge nicht im Zaum halten könnt, betrügt ihr euch selbst und euer Dienst für Gott ist wertlos. Rein und vorbildlich Gott, unserem Vater, zu dienen, bedeutet, dass wir uns um die Sorgen der Waisen und Witwen kümmern und uns nicht von der Welt verderben lassen. Was hat das mit uns zu tun? Wo ist in einem Sozialstaat wie Deutschland Platz dafür? Was ist unsere Aufgabe? Ist es nicht eigentlich schon genug, was die Politik macht? Und reicht es nicht eigentlich aus, dass wir schon relativ viel von unserem Geld, was wir verdienen, weitergeben, die Steuern weitergeben und sich darum gekümmert wird, dass andere was bekommen, die nichts haben? Ist das nicht schon genug? Jeder hat doch genug, oder nicht? Scheinbar nicht. Scheinbar reicht es nicht für alle, die hier leben. Und weitergeschaut reicht es schon lange nicht mehr für alle, die in dieser Welt leben. Auch wenn genug da wäre. Und das Problem ist, unser Eingreifen, unser Handeln, unsere Solidarität wird nie genug sein. Es wird auf dieser Erde nie ein Ende geben. Aber das sollte uns nicht daran hindern, etwas zu tun. Also es geht heute nicht darum, die anderen zwei Teile über Fasten wieder zu verwerfen, zu sagen, das bringt alles nichts, zu beten, unser Herz zu erkennen. Wir fügen dem Ganzen einfach noch eine Schicht, eine Lage hinzu, okay? Durchhalten, auch wenn es weh tut. Echtes, ehrliches Fasten führt dazu, dass wir den Witwen und Waisen, den Armen und Fremden zurecht verhelfen, ihre Not lindern, wo wir es können. Und konkret führt es dazu, dass wir, und das entnehme ich Jesaja 58 und auch dem gesamtbiblischen Texten, dass wir Sklaverei und Menschenhandel beenden und Schulden erlassen. Was ein Einzelner von uns nicht tun kann, das sind systemische Probleme. Da brauchen wir auch die Politik und da brauchen wir einen Rechtsstaat, der dafür eingreift und Regeln und Gesetze schafft, damit das ein Ende hat. Aber, und das können wir alle tun, wir können zum einen Essen mit den Hungrigen teilen, zum zweiten Gastfreundschaft gegenüber Heimatlosen zeigen, zum dritten schlecht bekleidete Menschen bekleiden und zum vierten für unsere eigene Familie, und damit ist die leibliche und die geistliche Familie gemeint, da sein. Essen, Unterkunft, Kleidung. Das sind die elementaren Bedürfnisse eines jeden Menschen. Plus Beziehung, Menschen in Beziehung holen, Menschen in Gemeinschaft holen. Das ist systematische Befreiung aus Sklaverei und Armut. Und da kann jeder von uns etwas tun. Das sind Anliegen Gottes, unseres Gottes. Diese Gerechtigkeit hat er im Blick. Und wir sind automatisch, wenn wir Jesus nachfolgen, Teil dieser Gerechtigkeit, sonst ist das Ganze zum Kotzen, leer, sinnlos, kraftlos. Gottesdienste sind gut, Lobpreis ist gut, zu Hause oder gemeinsam zu beten ist gut für uns, Fasten tut uns gut und Abstinenz tut uns auch gut. Sabbat ist gut für uns, Stille und Einsamkeit ist gut für uns. All das tut unserer Seele gut, aber wenn es dabei bleibt, bei geistlichen Ritualen, die gut für uns sind, werden wir nicht zu Händen und Füßen von Jesus. Wir müssen das auch leben, nicht nur darüber reden. Überzeugungen müssen gelebt werden, denn Fasten, das nicht zur Rücksichtnahme auf die Armut der anderen führt, geht am Thema vorbei. Fasten ist Körperarmut. Selbstverarmung als Antwort auf die Verarmung anderer. Ich wähle zu hungern, weil andere unfreiwillig hungern müssen. Gott lieben, Menschen lieben. Das ist unsere Identität als Nachfolgende Jesu. Die Bibel offenbart uns einen Gott, der eine überwältigende Aufmerksamkeit auf die Armen, die Zerbrochenen, die Ausgegrenzten dieser Welt legt. Und das dürfen wir nicht ignorieren. Es geht beim Christsein nicht nur um die Vertikale hoch zu Gott, in Beziehung mit Gott zu sein, sondern auch um die Horizontale, in Beziehung mit Gott zu sein. Das ist der Weg des Kreuzes. Das ist der Weg des Kreuzes, horizontal zu Gott. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich und durch ihn, durch Jesus, Das ist wichtig, das ist unser Auftrag als Kirche, das hochzuhalten, Menschen von Jesus zu erzählen, der uns befreit, der uns freisetzt, der uns verändert, der an unser Herz will, von innen nach außen. Aber es ist auch die Horizontale zum Menschen hin, zu den Menschen, die in unserer Nachbarschaft, in unserer Welt, in Moabit, in Berlin leben. Das gehört zusammen. Jesus zeigt uns den Weg zum Vater. Und Jesus solidarisiert sich auch mit den Armen, beides. Und das ist unser Auftrag, das ist sein Weg und dazu gehören wir dazu. Und im 1. Johannes 3,16 steht, wir, sag mal wir, ich mach das nie, wir, du und ich, haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Deshalb sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder und Schwestern einsetzen. Doch wenn einer genügend Geld hat, um gut zu leben und einen anderen in Not zieht und sich weigert zu helfen, wie soll die Liebe Gottes da in ihm bleiben? Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben, sondern unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Johannes kannte Jesus gut, der Autor dieses Briefes. Johannes war der Autor des Johannesevangeliums. Das ist ein ganz besonderes Evangelium. Und Johannes war der Jünger Jesu, der immer von sich selber behauptete, der Jünger Jesu zu sein, der ihn liebte, besonders liebte. Das heißt, Johannes hatte eine besondere Beziehung zu Jesus. Also Johannes wusste, was Liebe ist. Johannes wusste, wie Liebe aussieht, was echte Liebe ist. Liebe tut, Liebe gibt, Liebe handelt, Liebe teilt und Liebe ging ans Kreuz. Und Liebe nimmt sein eigenes Kreuz auf sich und folgt Jesus nach. Liebe ist nicht nett und angenehm. Meist sogar das Gegenteil. Liebe ist chaotisch, schmutzig, schwierig und echte Arbeit. Nicht so ganz das, was wir in den Medien über Liebe immer wieder hören. Wes Stafford, der frühere Präsident von Compassion, eine Organisation, die wir persönlich empfehlen und auch unterstützen, sagte mal, tröste die Betrübten und betrübe die Bequemen. Das tue ich heute. Tröste die Betrübten und betrübe die Bequemen. Comfort the afflicted and afflict the comfortable. Meine Aufgabe ist es bei Life, uns beide Richtungen des Kreuzes immer wieder vor Augen zu halten. Das Vertikale, das Menschen Jesus brauchen. Und das Horizontale, das wir einander brauchen und einander unterstützen. Beides. Und wir werden die nächsten Jahre noch mehr darüber sprechen. Und wenn dir das nicht passt, dann fühl dich frei, auch wieder zu gehen. Aber das ist ganzheitlich gelebter Glaube. Nachfolge Jesu. Fasten ist Solidarität mit den Armen. Und vielleicht... Ich weiß nicht, wie man ohne Wasser das aussieht. Vielleicht fragst du dich jetzt, was habt ihr schon gemacht, du und Edwin? Ihr könnt ja schön darüber reden, was macht ihr selbst? Klingt ja alles nett, von dir das zu hören aus deinem Mund, Lotte, aber wie sieht das bei euch aus? Und ich nehme es heute mal wie Paulus, und wenn du nicht verstehst, was das bedeutet, dann frag mich hinterher, und nein, ich bin nicht da, um stolz zu sein, sondern ich möchte euch einfach mal sagen, was wir tun. Wir haben 2 Compassion-Kinder seit 11 Jahren. Die unterstützen wir jeden Monat finanziell. 10% unseres Einkommens ging schon immer, auch bevor wir uns kannten, in die Mission und die Aufgaben der lokalen Kirche. 2012 hat ein spanisches Pärchen bei uns 6 Wochen auf der Couch geschlafen. Und wir haben sie mit in die Kirche, wo wir damals waren, mitgenommen. Wir haben sie geistlich begleiten können. Eine davon hat sich taufen lassen, die andere Person war bereits getauft. Wir haben sie in eine Kirche hineingepflanzt. Und die sind heute immer noch dort und dienen heute. Wir haben ihnen geholfen, hier Fuß zu fassen in diesem Land. Wir sind mit ihnen gegangen für über 1,5 Jahre. 2014 kam eine Mutter aus Griechenland mit 2 Kindern, weil in Griechenland einfach die Wirtschaft total gegen die Wand gefahren ist. Und ich traf sie beim Lidl in der Schlange. Zoe war damals vielleicht ein Jahr alt. Und ich habe einfach vom Heiligen Geist gehört, gib ihr deine Nummer. Und wir haben uns kurz unterhalten, sie hat meine Nummer bekommen und wir haben sie bestimmt über 2 Jahre begleitet, ihnen geholfen. Der Mann kam später nach. Sie haben bei uns zu Hause gegessen oft. Wir haben versucht, sie in das System einzupflanzen, dass die Kinder in die Schule gehen, dass sie Deutsch lernt. Wir haben eine Wohnung für sie gefunden, wo sie heute immer noch sind. Haben ihnen geholfen, ihr anzukommen in diesem Land. 2016, als die Syrer nach Deutschland kamen, haben wir einen Vater mit 2 Söhnen begleitet. Die Mutter war in Syrien gestorben. Sie waren öfter bei uns zu Hause, haben mit den Kindern gespielt. Wir haben uns mit Händen und Füßen unterhalten und sie waren Weihnachten bei uns zu Hause. Und danach haben wir leider den Kontakt verloren. Und am 16. März haben wir frühmorgens 2 ukrainische Familien am Bahnhof abgeholt. Erst ins Hostel gebracht, dann in eine Wohnung. Und eine Familie ist heute hier. Und wir begleiten sie immer noch. Und wisst ihr was? Das ist unser Herz und das war es immer schon. Das war immer Teil unserer Geschichte, ob wir wenig oder viel hatten. Und das braucht Einheit als Paar. Weil es Zeit, Kraft, Mut und Geld kostet. Und wisst ihr was? Wir wurden so oft selbst gesegnet und wir sind gesegnet als Familie. Unser Fasten muss auch in Gerechtigkeit und Solidarität umgewandelt werden. Echtes Fasten wird zur körperlichen Armut, zur Selbstentbehrung, zum Wohle von anderen. Also, wie kann das aussehen? Ganz praktisch. Wenn wir fasten, wenn wir nichts essen, dann nimm doch einfach das Geld, was du dann sparen würdest, und reich es weiter. Gib es jemandem anderen, der es nötiger braucht als du. Lass es durch deine Hände laufen. Und wenn du nicht fasten kannst, weil dein Körper es dir nicht erlaubt oder weil das für dich neu ist und du es nicht kannst, dann überleg doch mal, was du fasten kannst, wo du abstinent sein kannst von etwas, was dich Geld kostet, aber was du gerne tust, und gib das Geld weiter. Scott McKnight hat in seinem Buch Fasten das geschrieben. Es liegt auf den Schultern aller, gemeinsam auf die Bedürfnisse der anderen einzugehen, indem wir uns von einigen Ressourcen für das Gemeinwohl trennen. Wir müssen lernen zu verzichten. Weniger ist mehr, das ist Fasten. Shepherd von Hermans schrieb: Schätze die Kosten für die Lebensmittel, die du an diesem Tag gegessen hättest, und gebe diesen Betrag einer Witwe, einem Waisenkind oder einer bedürftigen Person. Seid demütig, sodass derjenige, der aufgrund eurer Demut etwas erhält, seine Seele füllen und für euch zum Herrn beten kann. Und Augustinus soll gesagt haben: Wer fastet, kasteit sich selbst, wenn er andere nicht erquickt. Eure Bedrängnis wird euch nützen, wenn ihr anderen Trost spendet. Wie viele Arme können durch das Frühstück satt werden, auf das wir heute verzichtet haben? Fasten ist neu für dich? Ja, in dieser Form für mich auch. Du fängst gerade erst an oder willst es noch und vielleicht kannst du es nicht, weil das dein Körper nicht zulässt. Und es ist okay, wenn du dann nicht fastest. Aber wie kann dein Fasten, deine Abstinenz, dein Mehr zur Solidarität mit den Armen werden? Und ich habe euch 3 simple, ganz einfache, banale Dinge heute mitgebracht. Und das erste ist: Sei zufrieden und dankbar für das, was du gerade in deinen Händen hältst. Lern dankbar zu sein für die kleinen Dinge. Am Tisch, wenn du dir eine Brotstulle schmierst, wenn du rausgehst und die Sonne scheint, wenn du ein Dach über dem Kopf hast, wenn du warme Kleidung an deinem Körper hast, sei dankbar. Halt dir das immer wieder vor Augen, dankbar zu sein. konsumiere weniger und spare. Und ganz konkret in diesem Winter weniger heizen, weniger Strom, das hilft, auch wenn du meinst, dass es nicht hilft. Aber es muss nicht alles pudelwohl und warm um dich herum sein. Es muss nicht jede Lampe an sein. Weniger ist heute mehr. Weihnachten beschenkt euch vielleicht dieses Jahr mal nicht so groß. Oder kauft lokal oder macht was Eigenes. Unterstützt kleine Unternehmen. Und das Dritte, öffne dein Zuhause und teile. Fang irgendwie an. Du musst nicht das leben, was wir seit 10 Jahren machen als Paar. Also nimm dir das nicht, trag das nicht, was du noch gar nicht gemacht hast. Fang irgendwo an. Frag beim Einkaufen eine Person, die obdachlos ist offensichtlich und vor der Tür sitzt bei Rewe, was du mitbringen kannst, ob es irgendwas gibt, was die Person gerne isst. Und dann kauf es ein und gib es danach in seine oder ihre Hände. Lade Menschen aus deinem Haus zum Essen ein, wo du weißt, dass eine Familie oder eine Person gerade echt finanzielle Schwierigkeiten hast. Ich weiß, da redet man nicht drüber. Manchmal merkt man das, manchmal sieht man das. Ladet Menschen ein in eure Wohnung und macht ein Essen zusammen. Deckt deinen Tisch für andere. Lass Menschen für eine Zeit bei dir wohnen, auch wenn du dann weniger Wohnraum für dich selbst hast. Niemand erwartet, dass du das immer tust. Aber versuch's mal. Mach's einfach mal. Oder sortiere deinen Schrank aus und gib auch echt gute Sachen, wo du immer denkst, irgendwann werde ich das nochmal anziehen, was du wahrscheinlich nicht tun wirst. Sortiere die aus und gib die echt guten Sachen weiter an Menschen, die weniger haben, wie zum Beispiel an Moabit Hilft. Jesaja, der Prophet, lief 3 Jahre nackt rum zum Protest. Keine Sorge, das werde ich nicht tun und auch nicht von euch erwarten. Stelle ich mir auch gar nicht schön vor. In Berlin ist das zwar alles möglich, aber nein, danke. Aber wir können hungern. Wir können fasten, wir können sparen, um unsere Theologie, unsere Hoffnung und unseren Protest zum Ausdruck zu bringen. Und wisst ihr, und das lese ich jetzt zum Schluss noch vor, da möchte ich mit uns beten. In Jesaja 58 steckt eine großartige Hoffnung und ein Versprechen für uns drin am Ende. Und da heißt es, wenn du so handelst, und die Band kann nach vorne kommen, wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten. Hier bin ich. Entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte. Lass die höhnischen Fingerzeichen das trügerische Reden. Öffne den Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Dann wird dich der Herr beständig leiten und dir selbst in Dürrezeiten innere Zufriedenheit schenken. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst. Gesundheit und bist wie eine nie versiegende Quelle. Deine Leute werden die Ruinen aus alter Zeit wieder aufbauen. Die Grundmauern vieler vergangener Generationen werdet ihr wieder errichten. Dann wird man euch folgendermaßen nennen. Die, die die Risse ausbessern und die Straßen erneuern, um sie bewohnbar zu machen. Tut an meinem heiligen Tag, dem Sabbat, nicht, was ihr wollt, sondern erlebt ihn als Wonne und ehrt den heiligen Tag des Herrn. Ehrt ihn. Verfolgt nicht eure eigenen Interesse. Geht nicht euren Geschäften nach und spart euch leeres Geschwätz. Dann wird der Herr eure Freude sein. Und ich möchte mit einem Zitat von Scott McKnight enden. Fasten ist keine magische Manipulation von Gott. Aber wenn wir uns als Gottesvolk von egoistischen Bestrebungen und Machtmissbrauch abwenden, um uns den Armen in unserer Mitte zuzuwenden und nach Gerechtigkeit zu streben, wird die Gerechtigkeit auf ungeahnte Weise Einzug in unsere Gemeinschaft halten. Fasten bedeutet, sich mit Gott und seiner Vision zu verbinden. Wenn wir mit Gottes Vision vor Augen zu Gott kommen, unsere ganze Person, Geist und Seele in körperlicher Armut für diese Vision hingeben, werden wir vielleicht entdecken, dass Gottes Segen sich ergießen wird. Ich möchte mit uns beten. Danke, Jesaja, für diese Worte, die zu uns gesprochen wurden heute. Für Propheten in deinem Volk, die uns vor Augen führen, was gerechtes Fasten ist. Danke, dass das heute auch immer noch für uns gilt, auch wenn es unangenehm ist. Vater im Himmel, lass uns nicht bequeme Christen sein. Du darfst unser Herz, unsere Seele betrüben. Du darfst uns auffordern, zu teilen, was wir schon haben. Ob das nun viel oder wenig sein mag. Und ich bete, dass du uns zeigst, was das für uns bedeutet in dieser Weihnachtszeit und darüber hinaus. Es darf nicht enden oder nur in dieser Weihnachtszeit bleiben. Zeig uns, wie wir Gebet, Stille und Einsamkeit, Sabbat und Fasten nicht nur Teil unserer geistlichen Kultur werden lassen, sondern auch unserer Aktiven, die Menschen hilft, die Menschen liebt, die teilt und gibt. Ich möchte dich bitten, dass du mein Herz weiter offen lässt. Hilf uns dabei, jedem Einzelnen von uns. Amen.